Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich klopfe ungeduldig mit meinem 30 cm Lineal auf den Tisch, denn bei mir ist schon wieder zum Nachsitzen der fantastische Björn Balk. Na, wieder eine 6 geschrieben?
Nee, hab wieder Marx Lesekreis angefangen.
Oh, der feine Herr liest wieder Schundliteratur. Wenn man dem Inhalt des folgenden Videospiels glauben mag, könnte diese Literatur ein Problem sein. Wir sehen das nicht so, aber...
Naja, unser Verfassungsschutz sieht das auch so.
Das ist wieder ein anderes Thema, aber das...
Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja sehr zeitgenössisch, muss man wirklich sagen. Es ist herrlich. Das war ein Zufallsprodukt, aber wir wollen es gar nicht anders haben. Es geht heute wieder um ein Horrorspiel und diesmal eines, was den Horror der echten Welt aufgreift und mit einer fiktiven Geschichte etwas erzählt, was einem unter die Haut geht. Und das, obwohl der Titel vielleicht auch sehr unscheinbar aussieht und bei dem einen oder anderen so gar nicht auf dem Schirm ist, aber es vielleicht sein sollte. Es geht heute um das große Nachsitzen nach der großen Pause. Wir sprechen heute über The Tension. Detention ist ein wunderschönes Wort, da es sehr viele verschiedene Bedeutungen haben kann. Und das fasst auch die Gesamtheit dieses Videospiels enorm gut zusammen. Denn wir garnieren euch heute einen kleinen, in Anführungszeichen, Indie-Titel, der schon einige Jahre auch auf dem Buckel hat. Und mehr oder weniger das Erstlingswerk von einer Firma namens Red Candle Studios ist, im Jahre 2017 erschienen und der dem ein oder anderen Horrorfreund, dem zucken jetzt vielleicht so ein bisschen die Ohren, Moment, Red Candle Studios, die kenne ich doch, haben die nicht mal auch die ein oder andere, nennen wir es mal, Kontroverse an der Backe gehabt, war da nicht irgendwas mit einem anderen Videospiel, was man auch gar nicht mehr auf Steam kaufen kann und so? Und die Antwort ist ja, ja und ja. Und alles an diesem Studio und alles an dem Spiel, an ihrem Erstlingswerk, hat eigentlich mehr oder weniger damit zu tun. Das kann man einfach mal so sagen. Es handelt sich hier um ein taiwanesisches Videospielstudio. Taiwan ist ja, nennen wir es mal, die annektierte Insel der Volksrepublik China, was quasi als das Festland China bezeichnet wird, hat sich ja auch die taiwanesischen Inseln sozusagen mit geschnappt und wird eigentlich als ein großes Ganzes in der Einstaatpolitik von China bezeichnet. Und es ist ein, sagen wir mal, historisch sehr geprägtes und gebeuteltes Land. Und auch das bildet das Videospiel Detention in einer gewissen Art und Weise ab. Und ich liebe ja Spiele, die mich vielleicht auf so Dinge stoßen und historische Ereignisse, von denen ich vielleicht überhaupt keine Ahnung hatte. Und so ging es mir tatsächlich auch bei meinem ersten Spielen von Detention. Ich habe das nur als eines von vielen damals neu aufkeimenden Indie-Horror-Darlings wahrgenommen. Gespielt wird das Ganze aus einer Sidecrawler-Perspektive und ist im weitesten eigentlich sowas wie ein Adventure-Spiel mit Horror-Einlagen und so einem typisch asiatischen Setting auf den ersten Blick. Wir sind mal wieder eine Schülerin, die durch eine Schule rennt. Auch das kennt man von vielen asiatischen Videospielen. Das scheint so ein Ort zu sein, an dem sich sehr viele Horrorgeschichten inszenieren lassen, weil es ja auch etwas ist, womit man auch, glaube ich, sehr sich verbinden kann. Auch international ist das Konzept einer Schule relativ eingängig, weil jeder hat eine besucht, hoffentlich. Und das war für mich erstmal beim allerersten Kontakt etwas, was mich so komplett überrollt hat und mich dann wiederum angefangen hat, ins Internet zu treiben und mich mit taiwanesischer Geschichte und überhaupt der Historie dieses Landes und dem, was ich da gerade erlebt in Videospielformen habe, mich überhaupt erstmals auseinandersetzen zu lassen. Ich weiß gar nicht, wie es dir damit ging, Björn, als du den Titel das allererste Mal erlebt hast. Ich weiß auch gar nicht, ob du den jetzt das erste Mal für den Podcast gespielt hast oder schon in der Vergangenheit irgendwann mal. Aber für mich war das eines dieser vielen Spiele, die mich aufgrund seines Settings erstmal, ja, wie gesagt, in so ein Rabbit Hole haben stürzen lassen. Und ich liebe es, wenn mir das passiert. War das bei dir ähnlich?
Ich habe den damals, das ist ja 2017, auf der PS4 habe ich den, glaube ich, gekauft. Also das war jetzt auch die Version, die ich noch gespielt habe auf der PS5. Und ich habe das damals gespielt, aber ich glaube nicht durch. Und das heißt, das war für mich jetzt das erste Mal, dass ich das von vorne bis hinten dann auch gespielt habe. Und die Zeitperiode, beziehungsweise auch nochmal ja explizit, wo es dann eben da in der Geschichte Taiwans geht, das ist auch eine Sache, mit der ich mich jetzt im Vorfeld nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Mhm. Und das halt in dem Kontext zu sehen, war auf jeden Fall ganz interessant. Aber also du brauchst es nicht, um das Spiel zu verstehen. Ne, man kriegt schon alles so mit, was da gelaufen ist. Aber ich glaube, um eben auch die, sagen wir mal, so ein bisschen Ansicht der Entwickler dort besser zu verstehen, ist es auch, glaube ich, dann nachher notwendig, sich damit noch mal ein bisschen auseinanderzusetzen.
Absolut, ja, weil du merkst auch beim Spielen selbst, dass das ein, ich sag mal, sehr politisch aufgeladener Titel ist, und den im Ganzen zu begreifen, das bedarf tatsächlich, sich mit dieser Geschichte so ein Stück weit auseinanderzusetzen. Aber wie wir das schon häufiger hier erwähnt haben, das ist etwas, was ich toll finde. Das hatten wir auch schon bei sowas wie Mundown erwähnt, wo dann plötzlich die Geschichte der Schweiz und die Sagengestalten irgendwie in Zentrum gerückt wurden. Also immer, wenn es Spiele sind aus einem Land und das Land und dessen Historie selbst referenziert wird. Ich denke, das geht international anderen Ländern und anderen Menschen aus anderen Ländern auch so, wenn mal wieder ein Spiel aus Deutschland kommt, was sich sehr auf deutsche Darstellung von Dingen konzentriert und man dann irgendwie ein Interesse daran geschürt bekommt, warum sieht das jetzt so dort aus, warum sind die Häuser so und so, und je nach Thema des Spiels ist das bestimmt immer eine Saat, die auf fruchtbaren Boden fallen kann. Und so war es eben auch für mich bei Detention. Und ich glaube, auch für den Podcast und für alle, die hier zuhören und vielleicht interessiert sind, sollte ich vielleicht mal so ein Stück ausholen und die Zeitperiode, die dieses Spiel beschreibt, auch einmal einordnen. Also es gibt jetzt vorne ab in diesem Podcast eine kleine Geschichtsstunde rund um Taiwan. Bitte nagelt mich da nicht fest, ich bin kein Geschichtsprofessor, ich bin auch nicht studiert in der Richtung, aber ich habe mir natürlich Dinge angelesen. Und dementsprechend, wenn irgendwas vielleicht nicht richtig wiedergegeben ist oder der ein oder andere Name von mir nicht ganz richtig ausgesprochen wird, ist mir das hoffentlich zu verzeihen. Aber dieses Grundrauschen bildet eben auch das Fundament unserer Besprechung, und dass ihr da draußen auch alle abgeholt seid, ist das, glaube ich, notwendig. Und es geht in Detention um die Zeitperiode in Taiwan in den 1960er Jahren. Und wie immer ist alles, was in Taiwan zu der Zeit, sagen wir mal, passiert und in dem Spiel auch verarbeitet wird, irgendwie ein mittelbares oder unmittelbares Resultat, wie so viele Dinge, des Endes des Zweiten Weltkriegs. Der Zweite Weltkrieg war nämlich nicht nur in Europa ein Riesending, sondern auch in Asien selbstverständlich. Die Deutschen waren damals mit Japan verbündet, und die Japaner hatten sich wie viele Länder zuvor Taiwan auch sozusagen genommen. Wer das jetzt geografisch nicht so richtig auf dem Schirm hat, Taiwan ist quasi die Insel, die rechts neben dem chinesischen Festland sitzt. Ist auch nicht ganz so weit von Japan weg, deswegen wundert es mich nicht, dass die das damals besetzt hatten und das quasi während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, so ein bisschen als Umschlagplatz genutzt haben entsprechend. Und Taiwan ist nicht erst seit gestern ein, ja, sagen wir mal, von regelmäßiger Besatzung geprägter Fleck Erde gewesen, sondern die ging schon durch mehrere Hände, und mehrere, ja, Staaten haben versucht, das zu kolonialisieren, und da war die Japaner nur eine von vielen sozusagen. Kurzer Sprung in die Gegenwart. Heutzutage kennt man Taiwan vielleicht als den größten Umschlagplatz der Elektronik und Halbleiter, die es so gibt auf der Welt. Da ist wirklich das Who is Who der Technikbranche, sitzt dort, hat dort riesige Firmen, hat dort alles, was Rang und Namen hat in der Chipproduktion, geht durch den taiwanesischen Weltmarkt, und man sagt irgendwie, dass gut gefühlt die Hälfte aller Weltelektronik einmal durch den taiwanesischen Hafen durchschippert oder von dort verschifft wird. Also der geopolitische Wirtschaftsnabel aller elektronischen Systeme ist Taiwan mittlerweile, heute. Damals, wie gesagt, war es im Endeffekt der Rückzugsort von dem, was der chinesische Bürgerkrieg übrig gelassen hat. Denn in China selbst schwelte zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs ein Kampf im Inneren, und zwar hier auch zwei sagen wir mal, politische Richtungen, die sich gegenseitig nicht so richtig riesigen konnten. Die nationalistische Partei der Kuomintang hat sich hier mit der kommunistischen Partei Chinas verkracht. Beide Gruppierungen wollten eigentlich die Befreiung vom imperialistischen Druck, vor allem auch durch Japan und andere westliche Mächte, aber natürlich mit unterschiedlichen ideologischen Hintergründen und Zielen. Und das hat sich dann innerlandes eben gebissen und ist zum Bürgerkrieg eskaliert. Heute wissen wir ja, China ist eigentlich ein kommunistisch geführtes Land. Die haben sich den Kommunismus damals von den Russen abgeguckt, haben aber selber gesagt, na, der russische Kommunismus ist nicht so unseres. Wir machen unseren eigenen chinesischen Kommunismus und haben sich dann auch selber von Russland abgekapselt und haben dann eben auch, sagen wir mal, mit halbwegs brutaler Hand innerlandes in einem Bürgerkrieg diese Nationalpartei namens Kuomintang zurückgedrängt. Und die wiederum hatten sich dann auf Taiwan verzogen, als letzte Bastion vor dem Kommunismus sozusagen. Damals eben unter der Führung von, jetzt kommt der erste Name, den ich wahrscheinlich so ein bisschen durch die Mangel drehe, Chiang Kai-shek. Das war der Führer der Nationalpartei, der wiederum hat gekämpft gegen Mao Zedong. Den Namen kennt man vielleicht schon eher, weil, wie gesagt, die Kommunisten hatten gewonnen. Und dann saßen die eben auf dieser Insel. Und was sollen sie anderes machen, wenn sie alleine auf dieser Insel sitzen, wo sie dann auch eigentlich von der Bevölkerung nicht so richtig anerkannt waren? Selbstverständlich erstmal mit brutaler Hand das Kriegsrecht ausrufen. Und somit war die Regierungsform in militärischer Hand und Kontrolle. Und dann wurde da natürlich auch komplett hart durchgegriffen. Und jeglicher Anflug von kommunistischen Gedanken, von kommunistischer Parteizugehörigkeit, Sympathisierung oder sonstigem hat eigentlich zu Gefängnisstrafen und bis zum Tod geführt. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit wurde man eben von dem System abgeführt und ward nie wieder gesehen. Und in dieser Zeitperiode Taiwans spielt The Tension, diese Zeitperiode wurde dann rückwirkend als White Terror betitelt, so ist er in die Geschichtsbücher eingegangen. Also wer das nachlesen möchte, googelt einfach mal Taiwan und White Terror. Und das ist die Zeitperiode, in der dieses Land eben und diese Geschichte eben spielt, in der Detention angesiedelt ist. Und da ist das Land quasi schon seit einigen Jahren unter der Kontrolle und lebt in diesem Regime und lebt unter dieser Ideologie. Menschen, die damit nicht so richtig was zu tun haben, wurden von einer Besatzungsmacht quasi unterworfen, die sich militärisch aufgeschwungen hat und eben als sich selbstgerecht gegen ein wiederum anderes System aufgelehnt hat und sich selbst als letzte Bastion des freien Chinas gesehen hat. Also ein wahnsinniger Schmelztiegel, wahnsinnig aufgeladen. Wie gesagt, ich habe das jetzt wahrscheinlich nur mit der Reißzwecke angerissen. Das Thema ist noch so viel größer und ist eben historisch so sehr auch durch den Zweiten Weltkrieg bedingt und geprägt. Und da haben noch so viele andere Leute ihre Finger mit drin und überhaupt und generell. Also das war, wie gesagt, nur ein Furz im Winde der Geschichtsbücher, die ich hier gerade abgerissen habe. Ironischerweise, wie gesagt, heutzutage Taiwan ist der Nabel der Technologie und ist heutzutage seit den 80ern auch eine Demokratie. Die haben sich in den 80er Jahren demokratisiert und sind heute im Endeffekt eigentlich eine Demokratie, vergleichbar mit Deutschland, der Schweiz, Österreich und so weiter. Also haben auch ein solches politisches System, sind aber natürlich weiterhin quasi annektiert von China und eben der Volksrepublik China, die Taiwan natürlich so mehr oder weniger unter ihrem politischen Löffel hat. Und das macht es eigentlich bis heute so interessant. Das heißt, wenn heutzutage ein Entwicklerstudio in diesem demokratischen System lebt und seine eigene Geschichte des eigenen Landes versucht, in einem Videospiel aufzuarbeiten, hat das immer noch so viel Brisanz und Aussagekraft und ist ein so schöner Einblick in die, ich sag mal, kulturelle Historie eines Landes, wie man ihn vielleicht nur durch wenige Medien überhaupt erhaschen und erhalten kann. Also das ist Wahnsinn, dass die sich dem so angenommen haben und eben das uns so als Fundament und Teppich garnieren. Also ja, ich hoffe, ich habe wahrscheinlich viel zu viel vergessen, Björn, aber ich denke, so im weitesten habe ich die gröbsten Eckpunkte abgehakt, oder? Rund um Taiwan.
Also wie gesagt, ich bin da jetzt auch null im Thema genauso drin. Deswegen, ich würde mir das jetzt auch nicht anmaßen, da in irgendeiner Form noch Korrekturen oder sonstige Dinge dem beizufügen. Aber für den, sagen wir mal, den Kontext des Spiels reicht es ja auch aus. Also vor allem auf die Haupthandlung bezogen und worum es geht. So, das ist ja Weil es ist ja im Kern immer noch eine sehr persönliche Geschichte innerhalb dieses Settings, beziehungsweise auch eine Geschichte, die es ja so auch woanders schon gegeben hat. Also das ist jetzt ein Spiel, was jetzt am Anfang, und das wird auch eher so etwas sein, was wir dann im Spoiler-Teil besprechen,
ja,
das am Anfang noch so auf etwas anderes hindeutet oder beziehungsweise noch nicht ganz offenbart, wo die Reise schlussendlich hingehen wird. Und das, was dann am Ende tatsächlich mit den ganzen Charakteren passiert ist, das ist, wie gesagt, etwas, das auch in anderen Geschichten schon so vorgekommen ist, beziehungsweise wo man sich tatsächlich abseits des Settings natürlich da auch relativ mit vertraut fühlt. Ne? Also jetzt kein Plot, der alleine von seinem Setting abhängig ist, wo man dann vielleicht als außenstehende Person das spielt und sagt, okay, das ergibt jetzt für mich gar keinen Sinn, sondern die ganzen Teile davon sind auf jeden Fall sehr leicht nachzuvollziehen und eben auch in der Handlung fand ich eigentlich ganz gut erzählt. Also dafür, dass ich am Anfang dachte, okay, was geht hier jetzt ab? Was machen wir jetzt? Warum auf einmal, was ist das? Was muss ich hier tun? Warum muss ich die abgefucktesten Silent Hill-Rätsel hier lösen? Was ist da los? Ja. Und dann gegen Ende, wenn es sich halt mehr und mehr offenbart, worum es eigentlich geht, dann kann man diese einzelnen Puzzleteile auch sehr gut zusammensetzen. Also das jetzt auch vorne weggenommen, die Tension ist kein Spiel. So, ja, es lädt dazu ein, sich in die Historie des Landes und in die Historie dieser Zeit einzulesen. Aber es ist kein Spiel, für das man am Ende noch mal irgendeine Plot-Zusammenfassung lesen oder so Detention Explained sich angucken muss. Das ist eigentlich schon, also ich würde es den meisten Leuten zutrauen, da draußen nachher den Plot zusammenfassen zu können, um den es da eben auch geht. Aber das, wie gesagt, in dieses Setting mit einzuarbeiten, ist schon, also ist auch vor allem wichtig gewesen, jetzt nicht nur, weil die Leute aus dem Studio dahinter das dann irgendwann einbringen wollten. Das ist ja auch eine Sache, die sie dann in ihrem nächsten Spiel bei Devotion getan haben.
Oh ja.
Aber es gibt dann auch der, sagen wir mal, Schwere von den Dingen, die passieren in der Handlung, auch den nötigen Kontext. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach, oh, abgefuckte Sachen passieren, weil wir das jetzt so wollen und wir möchten jetzt irgendwie ein bisschen edgy sein und ne, den Charakteren passiert dann das und das Krasses, sondern in dem Kontext seiner Zeit und eben auch seiner politischen Lage ergibt das dann leider schon Sinn. Ne? Also das kann man, glaube ich, an der Stelle mal kurz vorwegnehmen. Eine Frage, die ich an dich hätte, und da können wir dann vielleicht auch dazu übergehen, mal so ein bisschen die tatsächliche, sagen wir mal so initiale Handlung, was da aufgemacht wird, und die Struktur drauf einzugehen.
Mhm.
Weil du warst ja auch sofort, ne, wir hatten ja für die nächsten kommenden Titel, die wir besprechen, hatten wir uns ja gemeinsam noch mal hingesetzt. So, was können wir gerade auch noch mal besprechen, während jetzt nicht so viele neue Sachen rauskommen? Und als ich dann die Tension vorgeschlagen habe, warst du ja auch dann sofort daran interessiert. Aber Es handelt sich hierbei ja um ein Point-and-Click-Adventure eigentlich.
Naja, bitte dich, Björn. Erstens kann man es auch mit dem Controller spielen.
Das kannst du mit den anderen Point-and-Click-Adventure spielen heutzutage auch.
Das stimmt, wenn man so einen tollen Steam-Controller hat zum Beispiel. Ja, das ist ein Adventure-Spiel, ein ziemlich reinrassiges. Stimmt, ich gehe hier eigentlich voll gegen meine sonstigen aufgestellten Prinzipien. Aber folgendes, das ist ja ein modernes Adventure-Spiel. Das heißt, die abstrusen und absurden und dummen Rätsel halten sich in Grenzen. Die Rätselkette ist in der Regel sehr stringent. Und natürlich steht die Atmosphäre im Vordergrund und nicht das wimmelbildartige Klicken. Also es hat aus meiner Sicht nichts gemein mit so einem klassischen Point- und Click-Adventure aus den 90ern, mein verhasstes Genre, ich weiß es.
Das ist aber einfach, ja, weil du keine Maus bedienen musst und so einen Cursor über den Bildschirm zu fegen. Nur an manchen Stellen, da musst du dann mit dem Analogstick hier und da einen Cursor bedienen.
Aber wie gesagt, allein da schon, dass es keine Wimmelbildsuche ist und nicht in eine solche Ausarte, dass das hilft dem Spiel schon sehr. Und
ja, ich glaube, es ist auch einfach die Sache, dass es sich durch seine Struktur so ein bisschen mehr anfühlt wie im andere, ne, es ist kein Survival-Horror-Spiel und auch das kann ich jetzt vorweg schon mal sagen, es gibt zwar Gegner in diesem Spiel, aber Also die hätte man theoretisch auch weglassen können. So, es gibt nicht mal einen richtigen Tod in dem Spiel, sondern es ist mehr wie in anderen Titeln, dass du dann mit einer kurzen Zeitspanne bestraft wirst, nochmal irgendwo durchzugehen. Aber es, die Rätsel sind natürlich, ich meine, das ist ja auch bei Survival Horror der Fall, deswegen ist es immer, finde ich, auch sehr lustig, wie du auf Point-and-Click-Adventure so drauf loshetzt, während ja gerade so das Puzzle- und Rätseldesign in Survival-Horror-Spielen dem ja sehr stark entlehnt wurde. Ne? Und das ist ja dann auch gerade so diese, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es gerade im Horror besser funktioniert, weil du hast auch in diesen Spielen so eine gewisse Mondlogik, aber sie funktioniert, glaube ich, besser, weil du in einem Horrorspiel bist und dann akzeptierst, dass, ja, hier ist ein Tisch, auf dem irgendwelche Blutreste zu sehen sind und ich kann den Text nicht lesen. Natürlich muss ich da jetzt Blut drüber kippen, den ich bekommen habe, indem ich einer anderen Person die Kehle aufgeschnitten habe und habe den wie so ein Schwein bluten lassen.
Richtig.
Und das werfe ich dann natürlich über den Tisch und dann kann ich lesen, was auf dem Tisch steht. Ist ja vollkommen logisch, ne?
Klassischer Buchdruck, nur mit Blut. Ich sehe hier überhaupt kein Problem in der Rätsel- und Logikkette. Also ich weiß nicht, was du hast. Aber ja, ich sehe den Punkt und weißt du, was das Schöne ist? Ja, Menschen sind ambivalent. Das heißt, ich kann alte Point-and-Click-Adventure hassen und trotzdem die Regel- und Rätselketten aus Survival-Horror aller Resident Evil und Co. Lieben. Aber ja, mir ist durchaus bewusst, dass das beides natürlich sehr stark im klassischen Adventure-Genre verwurzelt ist. Aber genau wie du sagst, ich finde, die Rätselketten sind viel logischer. Und es ist viel weniger Trial and Error, weil das Genre das halt schon so grundsätzlich bedingt. Da reiht sich Detention auch ein. Ist, wie gesagt, es operiert ja auch nur zweidimensional sozusagen. Das heißt, du hast auch nicht so viele Ebenen und nicht so viele interagierbare Objekte, deswegen ist da eine Form von Stringenz gegeben und es wirkt wie so ein klassisches Indie-Spiel, was es ja auch war. Red Candle Studios war zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht riesengroß, 2017, und du hast schon erwähnt, sie haben bis zum heutigen Tag noch zwei weitere Spiele gemacht, das von mir über den Klee geliebte Devotion, was wir hier auch unbedingt mal besprechen müssen, und das ist für mich das Spiel, was am ehesten den PT-Münzwurf verwandelt hat, und zwar sowas von, also für alle Freunde und Leute, die sich jemals nach sowas wie PT gesehnt haben, Devotion ist eure Anlaufstelle, das schon mal vorneweg, vielleicht besprechen wir es hier irgendwann, und aktuell sind sie sogar aus dem Horrorfahrwasser sogar raus und haben, glaube ich, letztes Jahr Nine Souls veröffentlicht, was eines der krassesten Metroidvanias ist, mit Bosskämpfen, Geballer aller Zeiten, was in einem Hollow Knight eigentlich in nichts nachsteht, und vielleicht, was die Kämpfe angeht, sogar noch ein bisschen knackiger und noch ein bisschen krasser ist in dem Zusammenhang. Also da ist halt auch mittlerweile sehr, sehr viel und nicht nur Horror, und ich bin froh, dass es die immer noch gibt. Weil die haben nämlich eine ganz schön gebeutelte Historie. Also wenn wir irgendwann über Devotion reden, dann werden wir über diese krasse Zensur reden, weil sie sich da auch was rausgenommen haben. Nochmal, taiwanesisches Studio, die mit Devotion sich so ein kleinen Gag erlaubt hatten, der bei chinesischen Spielerinnen und Spielern aus dem Festland China nicht so auf fruchtbaren Boden traf, denn da hat man den chinesischen Kanzler sozusagen so ein bisschen verballhornt, und das hat zu einer Flut an nicht nur schlechten Kommentaren und Steam-Bewertungen geführt, sondern wahrscheinlich auch beinahe zur Schließung des ganzen Studios. Wer sich da mal einlesen möchte, kann das gerne tun. Also Red Candle Games ist schon durch einige Hürden durchgegangen. Umso spannender, in welchem Zeitgeist die bis heute immer noch operieren können und dürfen, sozusagen. Man muss da wirklich immer dazu sagen, dass es die noch geben darf, grenzt beinahe an ein Wunder. Aber gut, Devotion. Wir sind irgendwo in den 1960ern. Wir hatten schon gesagt, White Terror-Periode ist angesagt. Und wir sind, auch schon erwähnt, in einem Schulsetting. Und im Endeffekt, ich würde jetzt sagen, ich skizziere jetzt mal den Prolog dieses Spiels. Denn das Spiel unterteilt sich in einige Kapitel, ist auch nicht sonderlich lang und sieht aus meiner Sicht erstmal so ein bisschen unspektakulär aus. Es hat so einen sehr entsättigten Look. Die Spielfiguren sind auch alle in so einem Grau und Grau gehalten. Die Spielwelt ist auch, sagen wir mal, eher monochrom und hat viele entsättigte Farben und wirkt sehr, sehr trostlos. Also typisch Horror, ne? Der geneigte Horrorfan ist ja schon mal angesprochen und abgeholt. Und das Spiel beginnt im Endeffekt in einem Klassenzimmer. Wir sind ein Schüler, der auf dem Stuhl sitzt, eine Lehrerin steht vorne. Und es kommt ein Militärsoffizier in die Tür, klopft, woran erkennen wir ihn, an seiner offensichtlichen Kappe, und der bittet die Lehrerin raus und fragt sie etwas, und dann kriegen wir eine Textzeile, die wir dann auch relativ bald schon wieder vergessen, ob unsere Lehrerin Miss Yin eine besagte Liste schon mal gesehen hätte. Und dann gibt's ein Fade to Black. Und wir wachen als einziger noch sitzender Schüler in diesem Klassenzimmer auf, sind scheinbar eingeschlafen. Unser Name ist Wei, geschrieben W-E-I. Und in der Haut von Wei durchstreifen wir das Schulgebäude und keiner ist mehr da. Alle sind weg, alle sind irgendwie ausgeflogen, viele der Räume sind zu, manche auch nicht. Wir können einige Sachen an den Wänden lesen. Und kriegen so eben auch mit, dass natürlich dazu aufgefordert wird von der Partei, dass bei irgendwelchen kommunistischen Aktivitäten, das ist unverzüglich zu melden, und so nach dem Motto, jeder achtet auf jeden, ne, wie es halt immer ist unter so Regimen. Es muss immer das Auge auf jeden draufgeschmissen werden, und die Bevölkerung wird dazu angehalten, da entsprechend natürlich mitzumachen. Und wir stromern durch das Schulgelände, so lange, bis wir in die große Aula oder Sporthalle kommen, und in der Mitte, was aussieht wie eine große Bühne, sitzt eine weitere Schülerin, die scheinbar auch am Pennen ist, die gute Ray, und die wecken wir erstmal auf, und Ray ist auch irritiert, freut sich aber, dass noch jemand anders da ist, und wir sagen zu ihr, komm Ray, wir gehen nach Hause, es ist keiner mehr da, es ist schon spät abends, und sie sagt aber ganz bestürzt, Moment mal, mein Anhänger, ich habe meinen Re-Anhänger verloren, und fortan ist das quasi unsere erste Suchquest, wo wir so ein bisschen mit den Rätseln konfrontiert werden und wie man mit Dingen interagiert und dass man Dinge im Hintergrund anklicken kann, und da ist ein kleiner Lüfter im Hintergrund und da können wir was rausfischen. Und wir merken dann auch, huch, wir haben ein rudimentäres Inventar, also ne, klassisches Resident Evil Design lässt grüßen, wir können Dinge aus dem Inventar mit anderen Dingen in der Spielwelt kombinieren und sie einsetzen und haben so unsere Rätselkette, die wir Stück für Stück abarbeiten, bis wir den besagten Anhänger finden. Ray freut sich sichtlich, dass ihr Re-Anhänger wieder da ist, und gemeinsam treten die beiden Schüler den Heimweg an, gehen vor die Tür, gehen ein paar Meter, entfernen sich vom Schulhaus und huch, kommen plötzlich an einer Brücke an, die eingestürzt ist, weil selbstverständlich ist diese Schule mit einer Brücke verbunden, die über einen Fluss führt. Und die Brücke ist weggeschwemmt und weggerissen, und ein riesengroßer, blutroter Fluss schneidet die beiden von der Außenwelt ab. Und es regnet weiter in Strömen und sie kommen nicht rüber, weil das ist scheinbar der einzige Zugang zu diesem Schulhaus. Und beide, ja, ziehen dann wieder resignierend von dannen und sagen auch, Moment mal, es sieht aus wie Blut, aber es ist wahrscheinlich Schlamm oder so, roter Schlamm. Ray sagt noch, ja, es kann bestimmt die eine Fabrik sein, weiter oberhalb, flussaufwärts, die pumpen bestimmt jetzt in dem Sturm, der gerade grassiert, pumpen sie jetzt wieder irgendwelche Sachen in das Wasser. Dinge, die damals tatsächlich passiert sind. Damals haben Fabriken und so weiter einfach ihr Unwasser und ihren Unrat und ihre Chemikalien einfach abgepumpt und haben dann teilweise die Flüsse in den irrwitzigsten Farben verfärbt. Also erstmal gar nicht so abwegig. Dinge, die auch in Deutschland passiert sind vor vielen, vielen Jahrzehnten. Deswegen im 1960er Taiwan macht das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sinn als Erklärung. Und beide Schüler, wie gesagt, ziehen resigniert wieder von dannen und gehen wieder hoch ins Klassenzimmer und unterhalten sich einfach ein bisschen. Und Wei fährt plötzlich ein, Moment mal, warum sind wir denn so dusselig? Es gibt doch hier auch ein Telefon in der Schule. Da gehe ich doch jetzt mal und ruf einfach raus, dass man uns hier rettet, weil wir müssen ja hier nicht verschütt gehen. Und wie Wei dann weggeht, wird die Spielwelt noch etwas monochromer und es sieht so aus, als würde er verschwinden und sich in Luft auflösen. Erneut haben wir eine Schwarzblende und dann sehen wir in der Haut von Ray. Und fortan ist es Ray, die jetzt nicht nur auf der Suche ist nach Wei und dem Telefon und überhaupt und generell, sondern dann eben auch im Laufe der Spielzeit sich anderen Erkenntnissen und Dingen stellen muss, die eben so in ihrem Leben passiert sind vielleicht oder auch nicht. Und das ist so der Kernschauplatz von Detention, und wir schleichen durch das Schulhaus und müssen eben Dinge erledigen und Dinge tun und absurde Rätselketten lösen, und das ist so grob der Spielablauf, in dem sich das Ganze eben ja so aufzeigt, und es wird sehr schnell sehr absurd und sehr schnell sehr abstrus. Und du hast es vorhin schon gesagt, also es gibt natürlich, ich sag mal, den einen großen What a Twist-Moment. Wenn man aber mit offenen Augen durch diese Spielwelt geht, dann sieht man den schon drei Meilen gegen den Wind kommen. Aber ich sag mal so, Freunde von Silent Hill und psychologischen Horrorspielen werden hier sehr schnell sehr abgeholt. Und das Spiel sieht am Anfang vielleicht erstmal deutlich niedlicher aus, als es dann letzten Endes wird. Also lasst euch von dem Look und dem vielleicht eher simplen Anmutungen nicht irritieren. Das Teil hat es teilweise faustig hinter den Augen und auch Ohren. So viel schon mal vorneweg. Aber ja, also das ist, glaube ich, so der grobe Story-Rahmen, dass wir eben in der Haut von Ray durch dieses Spiel schleichen und ja, Dinge entdecken über uns selbst und über die Schule und über das System, in dem wir stattfinden, sozusagen. Das mal so vorneweg.
Also ich bin natürlich immer ein Fan davon, wenn sich so ein sehr, sagen wir mal, ne, normales Setting, also vor allem so etwas wie Schule, klar, ne, du in dem Kontext, in dem es in der Welt und der Zeit passiert, nochmal ein bisschen was anderes. Aber an sich ist es für die Leute ja wirklich nur, wir sind in der Schule und oh Scheiße, ich bin jetzt ein bisschen eingeschlafen und oh, jetzt sind irgendwie keine Leute mehr da, aber es ist ja immer noch die Schule. Ne, es ist ja nur ein bisschen abends und okay, vielleicht ein bisschen gruselig. Ja, muss ich hier so ein Tor mal aufmachen, passt schon. Und wenn du dann aber nach draußen trittst mit den Figuren und auf einmal ist das so dieser riesige rote Bach aus Blut, wo man sich auch noch so überlegt, so, was könnte das eigentlich erklären? Und ich mir schon denke, okay, Leute, ab dem Zeitpunkt sollte man eigentlich wissen, ich bin in einem Horrorfilmspiel irgendwas gerade gefangen, wenn irgendwelche Brücken, die einzige Brücke irgendwo hinzugehen, kaputt gemacht werden. Also das heißt, dieser Einstieg, das ist natürlich etwas, was schon in Horrorfilmen, in Spielen und alles sehr häufig genutzt wurde, um auch die Charaktere an einen Ort dann zu fangen. Aber ich muss sagen, gerade hier hat es dann auch wieder sehr gut funktioniert. Also ich glaube auch, weil sich natürlich alle Leute, und deswegen ist ja auch so etwas wie Schulsettings funktionieren immer so gut, weil, also außer du bist irgend so jemand gewesen, der in den USA gehomeschoolt wurde von den eigenen Eltern, ist das eigentlich eine Erfahrung, die ja alle Leute in irgendeiner Form mitgemacht haben. Das heißt, ja. Das ist so auch kulturübergreifend. Klar, da sind immer mal wieder ein bisschen Unterschiede in ihren Strukturen, in ihrem Aufbau. Aber grundlegend ist es ja irgendwo ähnlich, ne? Dass du hast deine Klassenräume, du hast vielleicht irgendwo eine Aula oder so und ganz egal, wie die aufgebaut sind, das passt ja schon. Und das heißt, dieses vertraute Setting dann in so ein Horrorszenario zu verwandeln, ist auf jeden Fall eine Sache, die auch hier, finde ich, wieder sehr gut funktioniert hat. Vor allem, weil es das in so verschiedenen Schritten auch macht. Ne, also,
oh ja.
Du, dieses Initiale, du siehst die ganze Klasse und dann Way schläft eben ein und ist so, oh, wo sind die anderen? Okay. Und wenn du dann eben auf Ray dann eben triffst, okay, ich habe hier jetzt noch irgendeine andere Person, die bei mir ist, aber es ist bisher nur dunkel, ne? Es ist ja auch nicht viel los und dann, oh fuck, da ist dieser Fluss. Und wenn dann nach dieser Intro-Sequenz dann der Wechsel dann eben erfolgt, da geht es dann auf einmal in diese nächste Szene rein. Da ist es dann auf einmal jetzt nochmal eine Stufe schlimmer und auf einmal hast du wie so einen ersten Wechsel in, ich glaube, Silent Hill ist auch deswegen auch ein guter Vergleich, weil auch die Welt auf einmal ein bisschen so aussieht, als ob du dich in so eine alternative Version reinbegeben würdest. Ja. Von der es dann aber sukzessive noch ein bisschen seltsamer wird. Das beginnt ja dann auch so, oh, hier ist auf einmal die Tür komplett zugehämmert. Hier ist irgendwo die Stühle gestapelt, dass ich nicht dran vorbeikomme. Hier ist eine Tür, die kann ich nicht aufmachen. Und da sind irgendwelche Symbole vorgemalt. Oder hier ist auf einmal so eine riesige Gittertür davor. Also nicht diese Full-on-Transformation, ne, wie es Silent Hill oftmals eben macht, sondern eher noch diese kleineren Anpassungen. Ne? Also vielleicht schon so etwas wie Silent Hill 2 das gemacht hat in seiner normalen Welt, dass du da einfach so ein paar Aspekte hast, so warum ist jetzt hier mitten im Apartment so ein fettes Gittertor, die da drinne, warum sind die beiden Apartments so nah beieinander und du kannst dann zwischen den Türen hin und her springen oder wie es dann außen aussieht, manchmal so, ne, das so aussieht, als ob diese Absperrbände irgendwie bis nach oben gezogen sind und irgendwelche Sachen, die zugenagelt wurden. So auf die Art und Weise. Und das ist so ein Aspekt von dieser ganzen Atmosphäre her, der bei mir von Anfang an, also perfekt funktioniert hat.
Also es reiht sich ja wirklich visuell dann auch ein in so bekannte, fast schon Klischees am Anfang, aber es eskaliert dann immer mehr nach hinten raus. Und es wird aufgrund seines Settings für mich visuell auch nie langweilig, weil du hast ja schon erwähnt, es gibt ja Schulsettings, es gibt ja auch viele Horrorspiele, die in der Schule spielen. Anderes Beispiel ist ja White Day, was ja auch ganz, ganz prägnant dieses Schulsetting auch nutzt und da dann eben so eine Horrorgeschichte auch in den Schulhallen inszeniert. Also das ist fantastisch und ich mochte das trotz dieses, ich sag mal, eher so scherenschnittartigen Looks, mochte ich, wie kreativ sie da sein konnten und wie sie auch dieses etwas grobschlächtige zu jedem Zeitpunkt zu ihrem Vorteil nutzen. Und gerade, dass das alles so ein bisschen scheps aussieht und so ein bisschen stark sich alles wirkt und vielleicht dann auch nicht so zu 100% akkurat ist, wie so eine Tür dann aussieht, sondern dass alles dann so etwas entsetzlicher, etwas entstellter, etwas komischer. Das ist halt für ein Horrorspiel genial. Und deswegen war das bei mir auch visuell ein Homerun. Am Anfang muss ich, wie gesagt, immer dazu sagen, es sieht sehr unspektakulär aus. Und vielleicht auch auf so Screenshots kommt es gar nicht so großartig rüber. Aber das Ding hat ein paar Knallermomente. Und auch, was es dann so tut und in der Art und Weise, wie es diese zweidimensionale Ebene auch ausnutzt, dann später auch für Rätselketten und da interessante Dinge initiiert und auch umsetzt mit seinen Limitationen, die es ja ganz klar hatte. Ne? Weil ich glaube, wenn der Entwickler gekonnt hätte oder die Ressourcen gehabt hätte, hätten sie wahrscheinlich schon damals direkt ein 3D-Spiel gemacht. Aber das ist halt ganz klar ein Spiel seiner Zeit und eben auch zu dem Zeitpunkt komplett ein Homerun für mich gewesen. Damals wie heute. Also ich find's heute sogar fast noch besser als damals, glaube ich. Ich fand's damals, glaube ich, visuell etwas unterwältigender. Heute kann ich das noch viel, viel mehr wertschätzen, weil man vielleicht auch so viele andere Indie-Spiele zu dem Zeitpunkt jetzt schon konsumiert hat. Und deswegen mag ich das enorm, den
Look. Ja, also ich meine, man merkt ja auch gerade, wenn man Nine Sols gespielt hat, was ja, oh ja, deren aktuellster Titel ist. Der geht natürlich auch in eine andere Genre-Richtung, aber hat dennoch sehr, sehr düstere Aspekte, vor allem auch dort in seinem Worldbuilding. Da ist es zwar eine rein fiktive Welt, die in der das Spiel stattfindet, und es ist eben auch ein Side-Scrolling-Action-Titel, aber man merkt, dass diese, ne, wenn ich jetzt sehe, wie die Animationen dort funktionieren und wie dann Sachen in Detention funktioniert haben, dann ist Detention so wirklich dieser erste Schritt zu gucken, okay, wie mache ich denn überhaupt dieses zweidimensionale Spiel und wie dann auch die Animationen ablaufen, sind da noch, ne, das ist so die, fast die Anfangsphase. Aber was ich hier sehr gut finde, ist, dass sie einen Stil gewählt haben, der damit sehr gut funktioniert, ne, weil Nine Sols ist ja wirklich herausragend animiert, gezeichnet, die ganzen Farben, wie die Hintergründe aussehen.
Ja, ja, das sieht
krass aus. Also das ist so wirklich so High-Level-Shit. Und die Tension ist mehr wie so eine Collage aus verschiedenen Bildern, Elementen, fast schon so Zeitungsschnipsel ausgeschnitten und nebeneinander gelegt. Und das erinnerte mich sehr, also jetzt auch beim aktuellen Spielen. Ich habe das auch gestreamt, falls Leute das nachholen wollen, auf dem meinem Speck-Ops-Kanal. Da habe ich auch mehrfach am Anfang gesagt, das erinnerte mich so sehr an alte so Flash-Game-Horrorspiele, die ich online gespielt habe. Ne? Ich hab das schon öfter mal genannt, so Titel wie Ex Mortis, wo dann Leute auch mit echten Bildern gearbeitet haben, um ihre Hintergründe zu erstellen. Und dann so echte Bilder mit gezeichneter Ebene, mit so einer leicht animierten Ebene darüber. Und das Gleiche wird auch hier in Detention so ein bisschen gemacht. Ne? Die Figuren selber haben dann so Animationen, wirken teilweise, als wären es irgendwie Figuren aus Angela Anaconda.
Und ja, daran hat es mich auch erinnert. Ja, weil die, aber ich glaube, das liegt daran, dass die einfach nur so monochrom sind. Ne?
Deswegen. Ja, aber halt auch, weil es zweidimensional ist und weil sie auf eine ähnliche Art und Weise animiert sind. Und das funktioniert dann, finde ich, sehr gut, wenn du Hintergründe hast, die auch so ein bisschen so einen Uncanny-Effekt bekommen, ne? Wo du weißt so, oh, das sieht realistisch aus, aber gleichzeitig ist es das auch wieder nicht, weil dann zum Beispiel der Himmel im Hintergrund immer wieder so eine Animation wiederholt und wo es dann mit so Überblenden die Animation immer wieder neu gestartet wird. Und dadurch hat das auch so etwas sehr Traumhaftes, aber weil dann der Himmel immer noch so jetzt nicht die düstersten Farben hat, aber so eine leichte, so was leichtes rotes, braunes da drin, was es dann doch auch wieder düster wirken lässt und dann die Bäume sehen aus, als ob es irgendwo auch, ich weiß nicht, so abfotografiert wäre und dann leicht bearbeitet. So die ganzen, du siehst so die einzelnen Elemente von so, hier ist das Gebäude, wenn du draußen bist, hier sind die Bäume, hier ist eine Treppe, im Hintergrund ist dann eben der Himmel und davor gelegt ist die Figur, die dann auch, wo du sehen kannst, wo die einzelnen Körperteile genau animiert sind. Und das, finde ich, passt stilistisch herausragend zusammen. Also wo sich hier eine Gruppe wirklich genau an die eigenen Möglichkeiten gehalten hat. So, das können wir gut umsetzen. Und wir versuchen daraus dann einen einheitlichen visuellen Stil zu machen. Ne? Und weil das ja dann auch sehr viel mit Dunkelheit arbeitet, gerade so die ganzen Ränder oder wenn auch verschiedene Elemente übereinander gelegt werden, so dadurch, dass da sehr viel mit Schatten gearbeitet wird, fällt das auch oftmals nicht auf. So die Übergänge dazwischen funktionieren dann deutlich besser. Und generell das ganze Spiel, so die Ästhetik, aber auch der Soundtrack davon, der zwar sehr so, mir fehlt da so das richtige Wort, das zu beschreiben. Ich wollte sagen, das so
atmosphärisches Wabern, würde ich sagen.
Ja, so, ne, so wie so ein permanentes Brummen, was du irgendwo hast. So eine grundlegende Beschallung, die so ganz zwar dezent ist und nicht sehr stark hervortritt, aber so da ist die ganze Zeit, dass du immer so ein leicht mulmiges Gefühl hast. Und diese Daueranspannung funktioniert dann auch wirklich sehr gut für den Großteil des Spiels. Du hast zwar immer mal wieder auch so Sachen wie Rückblenden oder kleinere Cutscenes, die dann eben kommen, aber die eigentliche Erfahrung geht ja auch so, ich habe jetzt, glaube ich, bei meinem aktuellen Durchgang so knapp 4 Stunden, glaube ich, gebraucht dafür.
Ja.
Ich habe auch ein bisschen länger an diesem einen Piano-Puzzle gehangen.
Oh, können
wir nochmal drüber reden, wenn wir die Rätsel erwähnen. Aber genau für diese Zeit hat das wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Also andere Spiele, an die es mich visuell erinnert, die müssten wir auch irgendwann mal besprechen. Das wären zum Beispiel Sachen wie The Cat Lady oder Downfall ist es, glaube ich, heißt das eine. Das ist der Nachfolger von demselben Team. Die haben auch mittlerweile 1 oder 2 andere Spiele gemacht. Sind auch Sidescrolling Point-and-Click-Adventure-Spiele, Benny. Da musst du ganz stark sein. Aber die sind ebenfalls ziemlich cool von ihrem visuellen Stil und den Stories.
La 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 la, I'm not listening. Ich kann nur so viel ertragen, Björn. Bitte überspring den Bogen nicht. Ja, also ich gehe da auch vollkommen mit. Also man könnte natürlich auch sagen, gerade was so die, es gibt jetzt keinen prägnanten Song. Also da steht es sowas wie in einem Silent Hill, hat viel, viel prägnantere Melodien, ist da viel, viel präsenter in seinem Sounddesign. Da ist die Tension auf so einem, würde ich sagen, wabernden Atmosphären-Mittelmaß. Man hat die ganze Zeit halt dieses Dröhnen im Hintergrund, das fällt nie wirklich negativ auf. Es ist aufgeregt, wenn es aufgeregt sein muss und ansonsten hält sich's dezent im Hintergrund und geht einem nicht auf den Sack, was ja gerade wichtig ist in einem Spiel, wo man das eine oder andere Mal vielleicht auch an denselben Orten vorbeilaufen muss, weil man eine Rätselkette immer noch dem einen Item hinterherjagt oder sich gerade fragt, wo muss ich jetzt nochmal genau hin? Was muss ich jetzt mit was kombinieren? Oder, ich musste dahin, genau. Also man hat hier ja auch den Genre typischen Backtracking, aber auch hier, es ist nicht so riesig, dass einem das auf den Sack geht, also man muss nicht von der Ost in die Westvilla und ist dann irgendwie 5 Minuten unterwegs, nur weil man ein Item verschlafen hat. Auch da ist es angenehm, kompakt und auch im Zuge vielleicht von anderen Genrevertretern auch da deutlich kürzer. Was natürlich, weil es, wie gesagt, es war das Erstlingswerk und alles in allem merkt man das dem Titel zwar an, vor allem wenn man die weiteren Werke von Red Candle Games kennt, aber das sorgt eben in diesem Horrorteppich für keinerlei Abbruch. Und die Rätsel sind ein guter Stichpunkt, Björn, die haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angerissen. Wir wollen jetzt keine Rätselketten soweit, ich sag mal, auflösen oder euch da die Spannung rausnehmen, weil das ist natürlich auch die Hälfte des Spaßes. Und ja, wie immer, wenn man keinen Bock drauf hat, dann ab ins Internet und man guckt's halt nach. Das ist in der heutigen Zeit ja schneller erledigt denn je. Aber da ist jetzt auch vom, ich sag mal, Schwierigkeitsgrad, ist da jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, ey, gehobenes Mittelmaß und ich muss die grauen Zellen komplett zum Dampfen bringen. wie ich schon sagte, für mich waren die alle immer relativ logisch. Ich wusste mit jedem neuen Gegenstand so gut wie immer, wo ich hin musste, weil es eben auch nie so viele Variablen gab. Also da gibt's deutlich knackigere Titel, wo ich das auch wesentlich lieber habe. So, zum Beispiel so ein Signalis, das umgarne ich heute immer noch geistig, weil ich die Rätselketten so gut fand. Da ist Detention weder richtig kacke noch extrem gut. Es gibt vor allem nach hinten raus gibt's ein paar schöne Momente, wo gewisse Dinge ineinander greifen, wo man sagt, oh, das ist richtig clever. Und wo es dann auch, ich sag mal, etwas surrealer wird. Da fand ich die Rätsel dann noch ein bisschen besser. Aber gerade am Anfang ist da jetzt nichts dabei, wo man sagt, boah, ich komme hier keinen Meter weit. Also auch da steht es vielleicht diesen alten Point-and-Click-Adventures zum Glück nicht in der Tradition und ist da sehr viel zugänglicher. Also ich musste nicht einmal in Guide gucken jetzt auch für den Durchgang. Genau wie du sagst, es gibt natürlich mal das ein oder andere Rätsel, wo die Lösung im Moment länger braucht. Man weiß zwar, was man tun muss, man weiß nur nicht ganz genau was. Wie mit dem Piano, wobei das ist eigentlich nur, wundert mich, dass du das, du bist doch Schlagzeuger, Björn, wie konnte das so lang dauern?
Ja, ich bin Schlagzeuger, genau deswegen, weil du hier Töne erkennen und dann übertragen musst. Und zwar hörst du dann dir einen Song an und dann musst du in einen Raum gehen, wo du den Song nicht mehr hörst. Und dann muss ich mir, weil ich kann keine Töne erkennen und zuordnen. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, der Ton ist jetzt das. Und dann spiele ich auf dem Klavier den Ton. Sondern es ist so, das ist ein Ton, den ich gehört habe. Jetzt gehe ich einen Raum weiter und ich muss in meinem Kopf irgendwie behalten, wie dieser Ton sich angehört hat. Und dann den Tasten zuordnen. Und nachdem ich das dann gemacht habe, ich bin die ganze Zeit hin und her gegangen. Also ich habe da wirklich, glaube ich, so 15, 20 Minuten für gebraucht, bis ich alleine die erste Hälfte geschafft habe. Und dann war der Rest so, ach ja, da geht's, glaube ich, die Tonleiter jetzt runter. Also drücke ich einfach die Tasten hintereinander und hat's funktioniert. Aber das ist wirklich so, gib mir irgendwie so einen Beat, der 3 Minuten geht und dann kann ich dir den nachspielen. Das ist kein Problem. Aber irgendwelche Töne, das konnte ich schon damals in der Schule nicht. Deswegen bin ich Schlagzeuger. Habe ich da nichts mit zu tun. Ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Ich mache einfach nur nach Gefühl.
Da so, ergänzen wir uns wieder sehr gut, Björn. Ich bin für die Melodie.
Ja, du kannst Schlagzeug. Ich weiß, da kommen jetzt Leute wieder, oh, ich kann auch für Schlagzeug Noten lesen und so. Ja, aber muss man nicht. Braucht man nicht. Schlagzeug kannst du rein nach Vibe spielen. Das ist das Großartige.
Da ist Björn ganz Höhlenmensch. Er liebt einfach nur auf irgendwas draufhauen. Bum, bum, muss es machen. Und zwar im Takt. Ja, also da mit dem Rätsel hatte ich jetzt weniger Probleme. Aber gut, ich denke, ihr werdet es hinkriegen da draußen. Ansonsten, das Internet ist euer Freund. Aber wem erzählen wir das? Das ist ja, das muss jeder für sich selber entscheiden und ausmachen. Aber wie gesagt, alles in allem, auch abseits von der ein oder anderen musikalischen Schwäche, würde ich jetzt sagen, das ist schon so Genre-Mittelmaß, was die Rätsel angeht, oder Björn? Also mal abseits von dem Musikding, ne?
Ich glaube, ich meine, bei einem Rätsel war es halt, nur, dass ich eine Sache falsch interpretiert habe. Also dafür müsste ich jetzt das Rätsel halt erklären.
Das machen wir, wie gesagt, nicht, dass es
ja, genau, aber ja. Es ist so das Uhrending. Da gab es eine Sache, die ich falsch interpretiert habe, aber das liegt daran, wie das Spiel, das eine Uhrzeit an einer Stelle darstellt und wie sie eigentlich, wie das Spiel sie nachher nur darstellen kann. Und da gab es so ein Mittelding und da hatte ich das dann deswegen immer auf einer falschen Zahl drauf. Für die Leute, die das jetzt keine Ahnung haben, worum es geht, die checken das überhaupt nicht. Wenn man es gespielt hat, dann weiß man aber, glaube ich, was ich damit meine.
Absolut. Ja, genau. Deswegen, wie gesagt, wir werden das jetzt auch nicht großartig ausweisen. Vielleicht können wir da noch mal kurz im Spoiler-Part drüber rauschen. Aber so ganz grundsätzlich, man kriegt das schon hin in dem Zusammenhang. Ich will den Leuten nur so ein Stück weit die Angst nehmen, weil es gibt ja wirklich auch diese abstrusen Spiele und Momente, und wo man sagt, okay, ohne Guide komme ich hier keinen 3 Meter, weil so ist Detention aus meiner Sicht nicht. Und dann haben wir die ja von dir schon erwähnten Feindbegegnungen. Die bringen da so ein bisschen Würze rein und die siedeln sich sehr, sehr angenehm in taiwanesischer bzw. asiatischer Folklore mit an. Denn das sind alles natürlich auch, wie es so häufig der Fall ist, Kreaturen, die, sagen wir mal, aus der Mythen- und Jenseits- und Sagenwelt eben von Taiwan und China entsprungen sind. Ich meine, der japanische Raum ist da ja schon großartig abgeackert in hunderten Videospielen. Ich find's immer schön, wenn es aus anderen asiatischen Ländern und auch neue Horrorgestalten entgegengeworfen werden. Aber man hat so das Gefühl, dass auch, ich sag mal so ganz kulturell, gibt's da immer wieder so Schnittpunkte und man sagt so, man erkennt das so wieder. Ne? Und es gibt halt so groteske Kreaturen, die sich scheinbar auch von so, ich sag mal, Fleischsuppe ernähren und uns eben auch nachstellen. Aber wie erwehrt man sich derer? Wie schafft man es, an denen vorbeizukommen? Wir sind ja weiterhin eigentlich ein 2D-Side-Scrolling-Spiel. Wir haben keinen klassischen Kampf. Also das braucht ihr in dem Spiel gar nicht erwarten. Es gibt keine Auseinandersetzungen, wo wir mit einem Vierkantholz auf irgendwas einknüppeln. Nein, wir halten uns in der Haut von Ray einfach nur den Mund zu und hören quasi auf zu atmen. Das ist eine Taste, die wir drücken. Dann laufen wir auch etwas langsamer und schleichen so quasi an den Gegnern vorbei. Aber keine Sorge, auch hier, das artet nicht in großartige Stealth-Passagen aus und das ist auch nicht Teil der Spielmechanik im weitesten. Das ist im Endeffekt nur, um so ein bisschen Anspannung mit reinzukriegen, denn nur schleichend kann man dann auch an der Figur passieren. Wenn man das nicht tut, dann greift sie einen an und dann kann man auch nicht dran vorbeirennen, weil dann wird man eben angegriffen von den entsprechenden Kreaturen. Und davon gibt's auch nicht so mega viele. Später gibt's da noch eine andere Variante mit einer Laterne, aber auch hier, es ist im Endeffekt dieselbe Variante von wir halten uns den Mund zu und sind quasi ruhig. Und das ist auch ein angenehmer Umgang, weil Ray ist ja, wie gesagt, eine Schülerin. Sie kann sich auch nicht großartig erwehren und das Spiel will das eigentlich auch gar nicht, gibt uns quasi diese eher hilflose Opferrolle. Aber zum Glück entgleist es halt nicht in diese typische Trial-and-Error-Stealth-Scheiße. Und man hat eigentlich immer A, genug Spielraum, man kann super easy vor denen wegrennen. Und die resetten auch innerhalb von Sekunden, wenn man quasi aus dem Bild rausgelaufen ist. Dann drehen die einfach wieder um und gehen wieder in die andere Richtung. Und dann kannst du es direkt nochmal versuchen, dich vorbeizuschleichen, wenn du es aus welchem Grund auch immer nicht geschafft hast. Und das wird wirklich eigentlich nur, ich sag mal, das ist fast schon eher wie so eine Art Flavor aus meiner Sicht. Also die Feinde wären nicht notwendig gewesen, aber sie gehen dir auch nicht so sehr auf den Sack, sondern sie sind dann einfach nur Teil der Gesamtatmosphäre und machen dann, wie gesagt, später, da gehen wir im Spoiler-Part drauf ein, narrativ absoluten Sinn, warum sie da sind und weswegen sie überhaupt existieren in dieser Welt und überhaupt und generell. Und ich fand's halt schön, dass man da wieder so einen Blick in die Folklore Asiens und mal anderer Teile Asiens bekommt, wie wir das ja auch schon bei anderen Spielen wie Dreadout und so weiter zur Genüge ausgewalzt haben. Das finde ich immer das Schöne für mich ganz persönlich. Das mag ich einfach, wenn man mal so ein paar andere Sagengestalten aufgetischt kriegt. Aber, also, ich weiß nicht, wie es dir damit gegen die Kämpfe, auch hier keine große Hürde. Und im Positiven steht der Narrative nicht im Weg, aus meiner Sicht. Das fand ich sehr, sehr löblich.
Ja, also es ist eine Sache, wo ich es verstehen kann, dass man es eingebaut hat. Es wirkt so, als hätte man vielleicht ursprünglich ein bisschen mehr damit gewollt. Und dann in der zweiten Phase vom Spiel, so gerade das letzte Drittel, du hast gar keine Gegner mehr. Da Korrekt. Ist es dann sehr stark auf die Narrative fokussiert. Und es wirkt auch hier am Anfang, ne, weil du findest dann immer Notizzettel. Du hast auch ansonsten im Spiel, klassisch natürlich auch für das Genre an sich, findest du hier und da irgendwelche Zettelchen, die dir so ein bisschen Hintergrundinformationen geben, aber auch hier wirklich immer zu dem Hauptplot passen und auch nicht allzu viele sind tatsächlich. Aber teilweise bekommst du dann so kurze Tutorial-Nachrichten, die dann eben durch so Texte der Folklore erklärt sind. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, scheint das doch mehr in den Plot mit eingebunden zu sein. Und dann wird's aber am Ende vollkommen fallen gelassen. Also wo ich das Gefühl habe, so, oh, Horrorspiel, wir müssen halt für die Gefahr und dann eben auch die Gegner einführen. Aber wir nehmen das jetzt aus der Folklore irgendwie raus. Aber dann, ja, wirklich zum Hauptplot brauchen wir es jetzt irgendwie nicht mehr. Und dann lassen wir es nachher auch weg, wenn wir es nicht mehr brauchen. Und die ganzen Gegner kommen ja auch meistens wirklich nur einmal vor. Ich würde es auch nicht als Schleichelement betiteln, sondern einfach sagen, es ist ein weiteres Rätsel, wo dir das Spiel aber so ein bisschen die Lösung gibt und sagt, oh, hier musst du jetzt irgend so, keine Ahnung, Aschepudding vor die Leute legen, damit die das dann essen als Offering oder so, und dann kannst du dran vorbeigehen. Oder hier ist der Laternen-Jonas, da musst du still stehen bleiben und dann laternt der an dir vorbei, weißt du? Und selbst
Grüße
wenn
gehen
du dann,
raus an Jonas.
Und selbst wenn du dann gegriffen wirst, dann wirst du in so einen, an so einen Hügel transportiert, läufst dann den Weg hoch und dann ist da immer so eine arbeitende, ich glaube, alte Frau oder so.
Richtig,
und
ja.
Und die sagt dir dann, gibt dir quasi, das ist wie so der Ladescreen-Hinweis, was du eigentlich tun sollst. Und dann gehst du oben zurück und bist wieder am letzten Checkpoint, aber hast nichts verloren. Das heißt, manchmal, ich hatte eine Situation, da war ich dann, oh, danke, Spiel, ich war jetzt sogar schneller. weil ich musste von einem Raum wieder irgendwo hingehen mit einem Item, was ich geholt habe. Das war, glaube ich, bei diesem Laternen-Jonas. Und dann habe ich nicht ganz, ne, weil es ist nicht immer so intuitiv zu sehen, so ab wann beginnt die Aggro von den Gegnern, ab wann muss ich die Luft mir zuhalten, weil du es ja nur eine gewisse Zeit lang machen kannst und irgendwann hört Ray wieder auf, die Luft anzuhalten, fängt an zu atmen, wenn der Gegner dann dich sieht, dann war es das eben. Und dann habe ich aber tatsächlich, war ich schneller an dem Punkt, wo ich hingehen musste mit dem Item, weil das näher an dieser, an dem letzten Speicherpunkt der Fall war. Na, also das heißt, selbst die Gegenstände verlierst du nicht. Also es ist wirklich mehr ein Spiel, was sich sehr, sehr stark auf die Atmosphäre fokussiert und die Gegner sind auch mehr für die Atmosphäre da, damit du so vorsichtiger gehst und guckst, kommt da irgendwas, ne? Und die Art und Weise, wie die sich bewegen, mal schneller, mal langsamer. Also ich würde schon sagen, sie sind atmosphärisch und so für die, sagen wir mal, so für den Gesamteindruck des Spiels und für so den Horror davon, sind sie definitiv ein Bonus. Auf einer spielerischen Seite eben nichts mehr als kleinere Rätsel, wo das Spiel dir eigentlich schon die Lösung entgegenwirft. Also ich hätte sie jetzt nicht vermisst. Man hätte sie vielleicht auch einfach in so kleine Setpieces einsetzen können. Aber ich glaube, es ist, ich habe es immer noch lieber so, als ob sie nachher gesagt hätten, krampfhaft, oh, wir haben jetzt diesen Gegnertyp, den müssen wir jetzt immer und immer und immer und immer wieder einsetzen. Weil teilweise, du gehst einen Gang lang, wo ein Gegner erscheint. Und wenn du nachher noch mal zurück durch diesen Gang gehst, nachdem du gewisse Items gefunden hast, dann ist der auch nicht mehr da, weil die Entwickler dann nicht wollen, dass du unnötig Zeit hier jetzt mit verbringst, nachdem du den Feind schon einmal umgangen hast. Sondern es geht mehr so für diesen kurzen Schreckmoment. Ne? Und dafür ist es, glaube ich, eigentlich ganz in Ordnung.
Alles ordnet sich eigentlich der Erzählung. Und das ist das, was Detention auch will. Und das merkst du zu jeder Sekunde, mit jeder verstreichenden Minute, dass dieses Spiel mit jeder Faser seines Seins diese Geschichte erzählen möchte und dass die im Vordergrund steht und dass das alles da irgendwie so ein bisschen reinführt und keines der Elemente dich davon abhalten soll. Weder die Gegner noch die Rätsel. Ganz im Gegenteil, die sind eigentlich immer eher Begleitwerk und ein weiteres Puzzleteil, was die Narrative in irgendeiner Art und Weise unterstützt oder anfüttert und so weiter und so fort. Und das fand ich, wie gesagt, ganz gut. Und man einfach hier nicht irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, oh, der Titel verschwendet meine Zeit. Er ist zwar interessant, aber er lässt mich nicht. Ich will doch nur die Geschichte erleben. Dieses Gefühl hatte ich bei Detention nie, weil ich war zu jeder Zeit in der Geschichte drin und eben interessiert in dem Zusammenhang. Und ich glaube, so langsam kommen wir an den Punkt, wo wir eigentlich, weil wir uns gerne auch über die Geschichte austauschen möchten, den Spoiler-Part eigentlich schon aufmachen müssten, Björn, oder? Also es wird sonst, glaube ich, etwas redundant, über den Titel zu reden. Und das Problem ist, was dann eben in dem Spoiler-Part sozusagen beredenswert ist, ist dann eben auch noch Kontext für alles, was hinten dran so mit steht und wie der Titel sich so narrativ aufstellt.
Ich meine, wir können ja einfach so nochmal, also ohne Spoiler zu nennen, können wir ja quasi auch ein Fazit zu diesen Teilen geben und sagen, wie es für uns funktioniert, ne, damit jetzt Leute nicht irgendwie unbefriedigt dann zurückgelassen werden. Aber was das eigentliche Spiel betrifft, sind wir ja auf die ganzen Punkte drauf eingegangen, weil ja, das sind die ganzen Aspekte vom Spiel und ansonsten müssten wir die Rätsel benennen. Also es wäre halt höchstens noch so strukturell, dass du von Gebiet zu Gebiet gehst. Du hast so drei grobe Gebiete, in denen du im Spiel bist. So am Anfang das Schulgebäude und dann gehst du noch ein anderes Gebäude rein und später bist du dann schon in diesem Ende Silent Hill drin, wo, okay, jetzt reise ich mit einem Radio in verschiedene Zeitperioden rein, um dazwischen dann Rätsel zu lösen und wie die sich dann auch so ein bisschen beeinflussen. Ne? Das ist dahin entwickelt sich das Spiel ein bisschen. Aber ja, wenn wir dann auf die einzelnen Punkte eingehen, das ist, weil auch die Rätsel sind halt alle handlungsbezogen. So, die sind alle dafür da, auch die Handlung voranzubringen und was da eben drin passiert. Und gerade so ab diesem Zeitpunkt fokussiert es sich eben sehr auf den eigentlichen Plot. Und dafür muss man zumindest diese, ich will das nicht sagen, Twist nennen oder so, aber sagen wir mal, das, was eigentlich passiert ist, wirklich, worum es tatsächlich geht, weil ich glaube, dass wir uns hier in einer abstrakten Version der Welt befinden. Ich glaube, das sollte relativ leicht zu erkennen sein. Auch von dem, was wir über das Spiel erzählt haben. Und sobald wir dann einfach nur anschneiden, die Punkte, worum es wirklich geht, dann befindest du dich schon im Spoiler-Territorium, ne? Deswegen.
Richtig. Aber deswegen nochmal spoilerfreie, große, mit 2-3 Herzen versehene Empfehlung auch von mir. Detention gibt's eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Ist natürlich eigentlich ein Release, der auf der letzten Konsolengeneration seinen Einstand gefeiert hat. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn man es auf PlayStation 4 kauft oder die PlayStation 4-Version, die kann man auch immer noch auf der PlayStation 5 spielen. Gleiches gilt für die Xbox-Version. Gibt's auch auf der Switch. Und die Switch-Version läuft auch auf der Switch 2. Also es ist immer vorwärtskompatibel sozusagen und selbstverständlich auf dem PC. Und wer Red Candle Games direkt unterstützen möchte, aus vielerlei Gründen, haben die einen eigenen Store. Also auf ihrer eigenen Homepage verkaufen sie ihre eigenen Spiele am PC DRM-frei. Das ist auch bis heute die einzige offizielle Möglichkeit, Devotion zu kaufen und zu besitzen. Devotion gibt es sonst in keinem anderen Store, also leider keine offizielle Steam-Version, nicht auf GOG und. Auch hier wiederum, wenn ihr die Entwickler direkt unterstützen möchtet, dann kauft das dort. Da gibt es dann immer noch einen Soundtrack mit oben drauf und so weiter und so fort. Das nur noch als Information. Habe ich auch gemacht. Ich habe nachgeguckt. Devotion hat tatsächlich schon meinen Kauf in 2021 erhalten, damals. Als das Ding direkt bei denen im Store aufgetaucht ist, habe ich da direkt zugeschlagen. Aus gutem Grund. Und vielleicht macht ihr das ja auch an der Stelle. Wie gesagt, wir sind nicht gesponsert oder sonstigen Scheiß. Ich mach diese Werbung hier nur an der Stelle so eindringlich, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, dass der ein oder andere Titel nicht auf den gängigen Plattformen ist. Detention wiederum, das gibt's überall. Das könnt ihr überall immer noch kaufen und in den sonstigen Stores. Also zugänglicher denn je. Deswegen gibt's eigentlich keine Ausrede und ist auch immer mal wieder im Sale. Also dementsprechend krallt euch das Ding, wenn es mal im Angebot ist. Und dann hüpfen Björn und ich jetzt erstmal in den Spoiler-Part. Ihr könnt uns gerne damit reinfolgen. Für all jene, die hier aussteigen, dem wünschen wir schon mal einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Inkribben Radio, euer liebster Horrorspiel-Podcast. Wenn ihr solche Besprechungen wie diese und weitere feiert und hören möchtet, der ganze Feed ist voll. Über 150 Folgen können wir euch anbieten. Mit sowohl großen, kleinen als auch schnuckligen Titeln wie diesem findet ihr alles bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin und Björn, auf geht's. Nachsitzen gemeinsam. Spoiler!
Yippie!
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
Oh, es ist mal wieder das gute alte Thema. Was passiert, was kann an Horrorthemen passieren, wenn man sich in einer Schule befindet und wenn man eine minderjährige Person spielt?
Na?
Exakt, genau. Oh, man geht eine Beziehung mit einem Lehrer ein. Yippie!
Geil, endlich wieder Grooming in meinen Videospielen. Also ja, das sind jetzt kommt der nicht ganz so abstrakte und für alle Beteiligten unangenehme Part der Besprechung von Detention. Die Story hat's wirklich faustdick hinter den Ohren. Und wie soll ich sagen, dadurch, dass wir das aus der Sicht von Ray erleben, wie sich das hergeleitet hat und was sie dann auch getan hat und weswegen sie in dieser Situation ist, in der wir uns im Spiel wiederfinden, das ist etwas, wo man, glaube ich, schon relativ baldig weiß, woher der Wind weht. Also, ne, jeder, der sich so ein bisschen mit asiatischen Horror- und Sagengestalten auskennt, also ich habe es im Endeffekt schon bei diesem blutroten Fluss mir gedacht, so, Moment mal, sind wir auf so einer Art Sterbeebene? Ist das eine Art Jenseits? Sind wir als Ray überhaupt noch? Sind wir auf der Erkundung oder sind wir im Endeffekt eine Geistergestalt? Und letzteres ist der Fall. Also Ray ist im Endeffekt in so einer Art Zwischenwelt gefangen, einer Geisterzwischenwelt, wo sie natürlich auch eher am untersten Ende der Nahrungskette sprichwörtlich operiert. Deswegen die anderen Kreaturen, die da rumhängen, haben Bock auf ihre Seele, weswegen Ray sich derer auch erwehren muss. Und die wiederum knabbern halt an den anderen Verstorbenen rum, die auch nicht den Übergang ins Jenseits schaffen. Das heißt, diese ganze Außerweltlichkeit und wie sich dieses ganze Szenario präsentiert, wie du schon gesagt hast, ne, die Wolken, die in so einer dauerloopenden Animation blitzschnell am Himmel entlang ziehen, die Farbpalette, dass das alles so grotesk wirkt und alles so scheps ist. Und auch die ganzen Rätsel natürlich alle irgendwie was mit ihr und ihrer Persönlichkeit und ihrer Vergangenheit zu tun haben oder auch nicht, in Anführungszeichen, und dem System, in dem sie agiert, das macht dann auf absurde Weise relativ schnell Sinn, dass wir merken, okay, wir sind irgendwo einem Jenseits gefangen. Purgatorium, sowas wie ne, die sieben Kreise der Hölle, wäre so das christliche Äquivalent, aber das halt eher auf die asiatischen Mythen und Gestalten gemünzt. Und für den asiatischen Raum macht das alles sehr viel Sinn. Und dass die Geschichte trotzdem so, ich sag mal, so komplex ist und die Figur von Rey und ihre Erlebnisse noch zu Lebzeiten dann so hart noch aufgefächert werden und wir so sehr einen Einblick in das Seelenleben dieser Figur eigentlich erhaschen, weil das sind im Endeffekt mehrere Baustellen, an denen hier gearbeitet wird, narrativ und geknabbert. Und Reys Leben so ein Stück weit aus den Fugen gerät, erstmal auf eine ziemlich positive Art und Weise, denn in diesem totalitären System, in dem ja die ganzen Beteiligten dieser Geschichte agieren, ist die Lehrerin Miss Jin erstmal im Fokus und Miss Jin leitet einen geheimen Buchclub, in dem eben Literatur wahrscheinlich mit kommunistischem Anstrich an die Schüler verteilt wird, weil zu dem Zeitpunkt, man darf das ja nicht vergessen, Miss Jin und viele der anderen Erwachsenen und vor allem des Lehrkörpers und des Lehrapparats sind ja eigentlich in der Welt aufgewachsen, die noch nicht so war. Nochmal zur Erinnerung, Taiwan war eben besetzt unter dieser Militärkontrolle sozusagen. Und die Leute, die da schon immer gelebt und gearbeitet haben und in dem Land vorher auch zu Hause waren, die konnten sich eben noch an eine Zeit erinnern, wo das eben nicht immer so war. Und Miss Jins verzweifelter Versuch, dass dieses Wissen und außerhalb dieses Regimes sozusagen, wo die Kinder aufgewachsen sind, weil die eigentlich nichts anderes kennen, an diese Schüler weiterzutragen, war eben dieser geheime Buchclub, der natürlich unter absoluter Verschwiegenheit war. Und es gibt dann auch schöne Rückblenden und Szenen, wo Miss Jin dann auch zu den Schülern sagt, das, was ihr jetzt lesen werdet in den Büchern, wird vielleicht mit eurer gelebten Welt kollidieren und viele der Gedanken werden mit dem, was ihr sonst so denkt, im Konflikt stehen, aber bitte gibt dem Ganzen einmal Raum zum Atmen. Und sie hat das, ich sag mal, relativ behutsam, aber allen Beteiligten war klar, okay, das, wir hier machen, ist verboten. Absolut verboten. Und auch Rey sowie Wei, also der andere Schüler vom Anfang, waren Teil dieses Buchclubs. Und dann gibt's noch diese andere Erzählebene rund um Reys Zuhause und ihr interfamiliäres Leben, wo sie auch immer wieder sich daran zurückerinnert, wie es mit ihrer Mutter und ihrem Vater war und dass die beiden Eltern einmal sehr glücklich waren, als Rey noch kleiner war und dann haben sich quasi die Eltern auseinandergelebt. Der Vater hat dann angefangen, fremd zu gehen und rumzuhuren und es gab halt immer nur Stress und dieses zerrüttete Familien- und Eheleben und wir hören das quasi bei der ersten Rückblende nur so durch die Wand, wie sich die Eltern wieder streiten und es ist auch total unangenehm. Also jeder, der vielleicht schon mal in so einer Situation war, kann das vielleicht sehr schnell wiedererkennen und da wird vielleicht so der ein oder andere Erinnerungsbaum gerüttelt, an den man vielleicht nicht unbedingt denken möchte, aber das wird natürlich auch direkt initiiert, dass Rey auch ein interfamiliär gestörtes Familienverhältnis hat und es daheim eben auch nicht gut läuft. Und sie sucht ihr Heil in der Flucht von einem anderen Lehrer, nämlich dem Vertrauenslehrer Mr. Chang. Und jetzt kommst du dann gleich wieder ins Spiel, Björn, weil das ist dann nämlich so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt und der Katalysator für den Rest der Geschichte. Mr. Chang ist scheinbar auch nicht so ganz abgeneigt, auch unter dem, ich sag jetzt mal nicht unbedingt Deckmantel, aber unter dem Vorwand auch Rey natürlich diese andere Weltanschauung näher zu bringen, also dieses Kommunistische, was ja irgendwo dann das Verbotene ist in dem System, in dem sie leben. Und er wirkt halt da wahrscheinlich auch aus der Sicht von dieser Schülerin Rey als dieser sehr attraktive Hafen, den man dann eben anfährt. Nicht nur ist er wahrscheinlich auch für sie attraktiv, sprichwörtlich, sondern er ist ja eben auch intelligent, eloquent und präsentiert oder steht eben für so eine ganz andere Weltanschauung und vielleicht auch für so ein Ideal von Freiheit und sie wünscht sich eigentlich so aus allem weg, nicht nur aus dem System, aus dem sie lebt, sondern eben vielleicht auch aus diesen zerrütteten Familienverhältnissen und wird dann eben so ein Stück weit ja in die Arme dieses Lehrers sozusagen fallen gelassen. Und das Spiel dreht das in einer gewissen Art und Weise, wie soll ich sagen, schon, dass das eher auch von ihr ausgeht, aber dann natürlich auch von ihm erwidert wird und er es jetzt nicht irgendwie abschmettert. Es wird keine sexuelle Handlung in irgendeiner Art und Weise suggeriert oder dass er sie tatsächlich groomt. Aber es ist schon auf der Lesung trotzdem auch schon unangenehm, ne? Weil das halt auch wieder so ein, das ist so ein Klischee letzten Endes, ne? Es ist so diese Lolita-Erzählung auch noch, die da so mit drin steckt und das auch so ein Stück weit schrammt, in gewisser Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir dann dabei ging, aber auch das ist ja etwas, was man schon so ein bisschen drei Meilen gegen den Wind eigentlich kommen sieht, dass die Erzählung da so hingeht. Und ich meine, es gibt ja da auch diese eine Szene ganz prägnant im letzten Drittel, wo sie dann mit dem Geld, was sie ihrem Vater, glaube ich, geklaut hat, aus dem Sparschwein, dann diese Kinotickets kauft, um sich heimlich mit ihrem Lehrer im Kino zu treffen. Und das so diese eine Szene ist, wo der ganze Bildschirm plötzlich vor Farben explodiert, um halt auch so ganz expressionistisch aufzuzeigen, wie sehr sie da glücklich war in dieser Erinnerung, die wir dann durchstreiten, während wir in dieses Kino gehen und wie sie dann mit ihrem Lehrer in diesem Kinosaal sitzt. Dass das dieser eine Moment des Glücks war, ne, wo sie sich dann nur so zu ihm rüberlehnt und er dann ihre Hand nimmt. Das ist quasi so das Eindringlichste, was wir sehen, was, ich sag mal, die Körperlichkeit zwischen diesen beiden Figuren so symbolisiert. Aber wie gesagt, ist schon ein bisschen Klischee, ne?
Ja, also ich finde, das Spiel macht es eigentlich relativ deutlich, jetzt auch ohne explizite Sachen zu zeigen, dass das eben schon dass er ihre Situation definitiv ausnutzt. Also allein schon wegen des Altersverhältnisses, allein schon wegen des Machtverhältnisses. Das ist dann relativ egal, wie ob das Spiel jetzt das ganz deutlich macht, wie weit das geht oder wie weit das eben nicht geht. Ich meine, er wird ja von der Kollegin eben auch noch mal explizit in einer Szene darauf angesprochen, was er da eben macht und gerade ihre Situation eben auszunutzen, weil zu Hause nichts funktioniert. Ne? Die Eltern haben sich zerstritten, der Vater ist quasi Alkoholiker, geht fremd, wenn es nach Hause kommt, gibt's nur Stress oder so. Die Eltern schlafen dann auch schon gar nicht mehr irgendwie im selben Zimmer oder so miteinander. Und für sie existiert außerhalb dieser Situation keinerlei wirkliche Zuflucht. Ne? Das ist die klassische Situation, wo es dann die eine Bezugsperson gibt, an der man sich orientiert, wo es dann die positiven Gefühle dazu gibt und die werden auch erwidert. Ne? Und dann dieses so, du bekommst dann die Zustimmung von der Person und das ist so, oh, die sieht mich ja auch für viel reifer, als mein Alter suggerieren würde, ne, es gibt mir diese Zustimmung und alles. Und das ist in dem Sinne dann eben auch eine Form von Grooming. Und das Ganze geht ja dann aber auch, ne, und ich meine, man sieht ja auch, worin es letztendlich endet, dass Ray das dann eben nachher auch in, also für sie selber, ne, nicht reif genug war, die ganze Situation wirklich gut einzuschätzen. Und eben in so blinder Rache dann nachher agiert, weil sich ja dann auch rausstellt, dass die beiden Lehrpersonen ebenfalls dann miteinander anbandeln und Ray dann eben extrem neidisch auf ihre Lehrerin dann eben ist, die ja diesen Buch, also diesen kommunistischen Buchclub dann führt, wo dann eben die Bücher da verteilt werden. Richtig. Und Mr. Chang ist ja derjenige, der die Bücher dann organisiert, ne? Die arbeiten ja alle zusammen. Und als sie das dann rausfindet, versucht sie dann eben auch denen zu schaden, ne? Aus dieser ganzen Rache-Eifersuchts-Situation raus, vor allem eben auch der Lehrerin, die ja diesen Buchclub dann eben führt. Und gibt die Liste dieser verbotenen Literatur dann weiter, gibt die eben raus und stellt damit nicht nur dann die Lehrerin in Gefahr oder dann eben auch Mr. Chang in Gefahr, sondern wirklich alle Leute, die zu diesem Buchclub gehören, also eben auch ihre kompletten Schulkameraden, was dann letztendlich dazu führt, dass bei Miss Yin führt es dann eben so weit, dass sie, sobald sie das mitbekommt, dann ihre Ressourcen benutzt, um aus dem Land zu fliehen und dann eben ins Ausland geht, da die nächsten 15 Jahre verbringt und dann aber mit 50 an Lungenkrebs stirbt, ne? Und während der Zeit im Ausland sich halt weiter auch politisch engagiert hat, ne, für Menschenrechte eingesetzt hat. Und dann nach ihrem Tod wollte, dass sie aber in ihrem Heimatort dann begraben wird. Also du siehst dann am Ende vom Spiel auch so ein Bild, wo jemand eine Urne mit vermeintlich ihrer Asche dann eben da irgendwo hinbringt. Und die anderen Schulkameraden wurden dann für 15 Jahre eingesperrt. Und ja, ihr Lehrer wurde exekutiert. Also das ist so die letztendliche Schwere von dieser Eifersucht von dieser Racheaktion, zu der sie sich hat hinleiten lassen. Und das alles, was wir eben im Spiel erleben, ist wie so eine endlose, so endloses Purgatory, wo sie dann die Sachen immer und immer wieder erlebt. Und dann aber von, ich weiß nicht, so ganz so einer anderen Version von, du triffst halt dann nachher auf so ein Schatten-Ich von dir. Und da eben die Option bekommt, das Ganze einzugestehen und dann eben auch so zuzugeben und dafür so ein bisschen zu büßen, damit sie aus dieser Situation sich eben befreien kann. Und das führt dann zu entweder dem, wenn du die ganzen Fragen richtig beantwortest, quote unquote, dann kriegst du das gute Ende, wo du dann eben Wei spielst, der 15 Jahre später dann freigelassen wird endlich und wieder durch diese Schule läuft und dann siehst du, wie sie eigentlich momentan aussieht. Ne? Also dann auch komplett verlassen, komplett verwahrlost, Fenster eingeschlagen, überall Graffiti an den Wänden und er geht dann wieder zu dem Punkt zurück, wo du das ganze Spiel gestartet hast, also zu seinem alten Platz. Und wenn du eine von diesen, ich glaube, das sind so 4 Fragen, wenn du eine davon falsch beantwortest, ich glaube, es ist zumindest eine, dann kriegst du das böse Ende, wo dieser Zyklus dann weiter fortgeführt wird und dann Rey in so einer dargestellten Form ihrer quasi so Schulabschluss statt einer Urkunde kriegt die halt so eine Schlinge präsentiert und soll sich dann umbringen, ne? Und das ist dann startet quasi diesen oder würde dann suggeriert, wie hier wieder diesen Zyklus dann neu starten, weil du nichts eben draus gelernt hast.
Genau, weil sie dann wieder in dieser Aula auf diesem Stuhl aufwacht und dann geht dieser Zyklus des Purgatoriums wieder von vorne los. Also ja, wir spielen die ganze Zeit eigentlich Rey, die im Jenseits sich mit ihren eigenen Taten konfrontiert und so ein Stück weit auch sich selbst geißelt und wie du schon sagst, im Hintergrund schwelt eben diese an die reale Welt angelehnte Erzählung rund um dieses totalitäre System, was die Leute da mit Sack über den Kopf abgeführt hat und aus Sicht von Rey nicht nur ihre ganzen Mitschüler, sondern auch ihr Lehrer, in den sie so verliebt wird, abgeführt und getötet. Die andere Lehrkraft verlässt das Land und Rey selbst nimmt sich ja dann das Leben. Also die springt ja wirklich vom Schuldach und ist deswegen auch an diesen Ort gebunden, kann den nicht verlassen. Der reißende, blutrote Fluss, der sie abschneidet und ihre Seele eben nicht über den Fluss geleiten lässt, also es gibt auch bei uns in der westlichen Welt viele Äquivalente dazu, ne, der River Styx und so weiter, all das, ne, der Fährmann und Co., also Flüsse symbolisieren in vielen Religionen immer so einen Übergang vom Jenseits oder von einer Etappe in die andere und auch hier ist das eben nicht anders. Und das ist halt das, was dann so drum schwelt. Also klar, dass die sich irgendwann umgebracht hat und für irgendwas bestraft wird, das kriegt man relativ schnell raus. Dass sie aber auch schuld ist daran, dass all die Leute dann sterben mussten und viele Leute einfach Teile ihres Lebens verloren haben für immer an dieses Regime, wie Wei, der dann als alter Mann zurückkehrt, um diese Schule nochmal zu besuchen und in dem, ich nenne es jetzt mal das Good Ending, wo wir dann Wei in dem letzten Akt quasi im Finale spielen, in den letzten 10 Minuten und er in dieses Klassenzimmer zurücktrottet und sich dann wieder in dieses Klassenzimmer setzt, auf den Stuhl, auf dem er damals schon saß und dann kommt ja quasi so die Geistererscheinung von Rey und es wird quasi, wie soll ich sagen, eigentlich so suggeriert, dass Wei, also der Junge, der auch Teil des Buchclubs war, Rey sozusagen vergibt, zumindest ist das, was ich so rausgelesen habe, oder sich selbst mit diesen verlorenen Jugendjahren arrangiert und dann da beide Seiten, also sowohl die noch verbliebenen Lebenden, so ein Stück weit damit abschließen können und Rey im Good Ending als Geistererscheinung vielleicht auch endlich oder ihre Seele auch endlich Frieden findet, nachdem sie sich da wahrscheinlich auch lange für selbst gegeißelt hat in diesem ganzen Szenario. Also es ist eine Lose-Lose-Situation für alle, weil niemand irgendwie gewinnt, wenn er in so einem Regime unterjocht ist. Und selbst wenn du mitspielst, verlierst du. Wenn du nicht mitspielst, verlierst du auch. Und es zeigt halt ganz klar diesen Schrecken auf, der da so dahinter steht in dem Zusammenhang. Und ist wirklich eine unfassbar starke Message in dem, was es transportieren will. Und dann halt auch immer vor diesen Echtweltereignissen, ne? Diese White Terror-Periode, da sind irgendwie 4000 Leute umgekommen in der Zeit, zumindest dokumentiert, wie hoch und groß dann die Schwarzziffer ist, wage ich mir gar nicht ausmalen, aber es ist halt auf diese unangenehm echte Art bedrückend. Und das Furchtbare ist, dass du das eins zu eins eben übertragen kannst, dass das eben genauso war zu der Zeit. Und das ist halt das Krasse. Also, dass das Spiel sich das so vignettenartig rausnimmt und diese Horrorerzählung auf den Horror der echten Welt drauf projiziert, das ist halt das Geniale an Detention, finde ich persönlich. Und wie gesagt, mich hat es sofort ins Internet getrieben. Ich musste sofort eruieren, was da war, wo wir sind, was da los war. Und ich hatte ein ungeheures Interesse daran. Und das haben die tatsächlich dann danach mit Devotion nochmal geschafft. Also Devotion hatte einen ähnlichen Impuls in mir ausgelöst, ein paar Jahre später. Und ich war so, okay, to the Internet we go again. Ich muss schon wieder was über die chinesische Geschichte lernen. Also ja, ich bin, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, aber auch immer noch nachhaltig dankbar, dass der Titel das Mal um Mal wieder schafft, mich da reinzutreiben. Und es ist eine bittersüße, furchtbare Geistergeschichte, die in sich stimmig ist und also auf brutale Art und Weise ganz, ganz toll. Weil wie sie damit umgehen und das so aufgreifen und den Matchball so verwandeln, ganz, ganz toll. Da merkst du ein ganz, ganz großes, großartiges Gespür. Und wie, was ich finde, dass man eben auf dem Weg eben auch so ein Geschichtsinteresse weitertreiben kann. Also auch fernab vom normalen Schulunterricht finde ich das krass.
Ich finde es vor allem auch weiterhin sehr interessant, weil es wirkt halt so sehr, ne, sehr fernab, weil du bist in dieser Situation, wo alles durch das Militär bestimmt wird. Ne? Du hast keine wirklich funktionale Regierung mehr in dem Form, sondern alles wird durch das Militär geleitet und darf dann eben auch davon strikt umgesetzt werden. Ne? Also beispielsweise auch die Leute in den Knast zu stecken, zu exekutieren und alles Mögliche. Aber
ja, die Legislative und Exekutive ist dann halt das Militär. Ja. Also es gibt die staatliche Gewalt wird durch eben die militärische Verwaltung als Organ ersetzt.
Du hast keinen Prozess mehr. Das heißt, wenn irgendwas passiert, du hast nicht mehr das Recht auf irgendeinen Prozess. Die können dich einfach sofort wegsperren oder erschießen. Exakt. Oder mit dir machen, was sie wollen, auch wenn sie dich einfach nur verdächtigen oder so. Ne? Das heißt, das ist eine wirklich gefährliche Situation. Aber auch hier nochmal so zu zeigen, weil, ja, du kannst dann halt so sagen, oh mein Gott, die ganzen Leute sind paranoid und, oh, bist du der Kommunist und bla 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 oder sonst was. Aber was ich halt hier immer noch ganz interessant finde aus der Perspektive heraus ist, für wie gefährlich diese Art von totalitären Staaten eben das Gedankengut halten. Ne? Für die ist es ja ganz, ganz wichtig, dich auf eine Linie zu bringen, ne? Auch wenn die Struktur halt ein bisschen was anderes war, aber während des Nationalsozialismus in Deutschland war es ja ebenfalls so.
Jedes totalitäre System nutzt dieselben Tat- und Spielertricks. Genau. Es ist immer und immer und immer wieder das Gleiche. Genau. Exakt.
Und ich finde, da zeigt es auch so, wie mächtig das natürlich auf der anderen Seite auch sein kann dementsprechend. Deswegen haben die ja Angst davor, dass die Leute dann eben anfangen, anders zu denken. Und das betrifft nicht einfach nur dieses, oh, da denkt jemand anders, sondern hier geht es eben vor allem explizit um Gedankengut, was dich darauf bringt, dass der Staat auch jetzt nicht das And-all-be-all ist, dass die Systeme, die existieren, nicht nur so existieren müssen. Das ist auch etwas, ne, dass du außerhalb davon denken kannst. Und das ist ja gerade dann eben so kommunistisches Gedankengut, was dementsprechend nicht gerade positiv angesehen wird, wo wir auch in der Geschichte immer gesehen haben, dass Staaten viel eher darauf bedacht waren, kommunistische Parteien zu zerschlagen. Und die faschistischen Parteien eher so fast schon durchgewunken haben oder halt immer so, na, wird eh nicht passieren und bla bla bla, dafür brauchen wir uns halt nicht so wirklich die Sorge machen. Das finde ich ganz interessant, dass es halt genau hier auch nochmal explizit so von den Entwicklern auch gezeigt wird, ne? Weil es jetzt nicht einfach nur, oh, die sind halt ein bisschen crazy Communists oder so, sondern hier geht's halt wirklich auch, wenn du diese Szene in dem Buchclub siehst, so, wo es dann auch für die Lehrerin, die ja auch danach Aktivistin auch in der restlichen Welt war, auch für Menschenrechte und sowas eingestellt, also, die wird ja ganz klar positioniert in eine gewisse Richtung. Und dass es dann da wichtig ist, den Leuten halt eben beizubringen, anders über die ganzen Systeme zu denken. Ne? Nicht einfach nur so, wir teilen das jetzt in gut und schlecht ein und irgendwas und das sind die Guten, das sind die Bösen. Und wir müssen unbedingt gegen die Bösen vorgehen oder so und bla bla bla. Sondern wirklich den Leuten so ein bisschen was beizubringen. Ne? Dass du dann halt selber über die Sachen drüber nachdenken kannst. Und das ist eine Sache, die ich finde, sich auch generell selbst durch so ein Spiel wie Nine Sols dann eben zieht.
Absolut.
Wo es dann auch in seiner Thematik so ein bisschen darum geht, so die Welt oder die Systeme für das, was sie sind, dann nachher tatsächlich eben zu erkennen, weil du nur dann diese Systeme eben ändern kannst. Und nur mal so am Rande, also falls Leute glauben, dass das nur so halt vollends totalitäre Systeme dagegen sind, wenn Leute oder wenn die Bevölkerung über gewisse Dinge nachdenkt oder beziehungsweise gewisse Systemhinterfragungen dann eben anstellt. Das mögen die auch in sogenannten demokratischen Ländern nicht so wirklich.
Ja, es gibt immer wieder Grund, politischen Systeme, in denen man lebt, zu hinterfragen und diese zu verbessern und da auch eine Verbesserung anzustreben. Und umso.
Ich sag nur mal so, wenn dein privater Marx-Lesekreis etwas zu sehr bekannt wird, dann landest du auch ganz schnell auf der Liste vom deutschen Verfassungsschutz.
Spannend, oder?
Das mögen die Dinge nämlich auch überhaupt nicht.
Ja, und umso spannender ist ja auch das, was Red Candle Games da abfeiert. Ne? Also nochmal, es ist ein taiwanesisches Spielestudio. Taiwan ist weiterhin, ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, annektiert vom chinesischen Festland und ist quasi auch Teil Chinas, ob sie wollen oder nicht. Sie sind natürlich als wirtschaftlicher Umschlagplatz so wertvoll und wichtig, dass sie niemals ganz assimiliert werden können, aber es gibt nicht umsonst diesen Begriff des Taiwan-Konflikts. Also da gibt's auch nicht nur eigene Wikipedia-Pages, da kann man komplette Bücher damit füllen, was das alles für Bedeutung hat. Wie gesagt, möchte ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und das hier noch anreißen, da bin ich einfach zu wenig informiert. Aber Red Candle Studios veröffentlicht dieses Spiel, greift damit letztlich ein Thema auf und sagt eigentlich durch die Blume, Andersdenkende werden dafür bestraft, dass sie anders denken, und hinterfragt doch mal die Systeme, in denen ihr hier lebt. Und aus der Sicht der jetzt chinesischen Regierung ist ja für das Spiel alles cool, weil es zeigt ja quasi, wie das politische Geschehen war, und am Ende schreibt der Gewinner die Geschichte. Aber man kann das natürlich auch aus der taiwanesischen Sicht sehen und sagen so, hey Leute, ihr macht eigentlich gerade dasselbe mit uns. Lasst uns doch mal bitte in Ruhe, also aus Sicht von Taiwan, ne? Und es ist halt immer wieder das Gleiche. Immer wieder, wenn einer von oben sagt, ihr seid uns und hört mal auf, hier so freigeistig durch die Gegend zu ziehen, dann wird's immer schwierig auf allen Ecken und Enden. Und es ist einfach immer wieder die gleiche Scheiße. Und diese Muster, die lassen sich immer wieder selber auf dieselbe Art und Weise sehen, einordnen, sortieren. Man kann darauf aufmerksam machen, man kann darüber Lieder schreiben, man kann sich davon auch beim ZDF ausladen lassen und. Es sind alles immer wieder ähnliche Strukturen und ähnliche Dinge, die immer wieder anhand desselben Regelbuchs abgefeiert werden. Und es ist Wahnsinn, dass das trotzdem immer wieder funktioniert. Das ist also, der Mensch lernt scheinbar nicht, ist sehr, 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 sehr lernresistent oder neigt zum Vergessen. Und das ist der größte Feind. Das Vergessen und sich sowohl mit der eigenen Geschichte als auch vielleicht mit den politischen Gegebenheiten immer mal wieder auseinandersetzen und sich immer wieder vor Augen zu führen, wie gewisse Dinge so passiert sind in der Welt, das wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man da auch immer wieder das Brennglas drauf lenkt und sich zumindest vielleicht auch von so einem Spiel wie Detention hinreißen lässt, die Informationsfühler mal aufzustrecken. Weil auch da, wie gesagt, ich finde es wunderschön, dass der Titel mich da immer wieder hintreibt und mir einfach so Sachen vor Augen führen lässt. Und vielleicht hat's bei dem einen oder anderen ja auch den einen oder anderen Stein des Anstoßes zum Rollen gebracht. Das wäre doch schon mal was. Genau das können nämlich Videospiele auch leisten. Und vielleicht noch so viel mehr als jeder Film und jedes Buch, weil sie sind Geschichte zum selber spielen und mitmachen, in Anführungszeichen, oder zum selber erleben. Auf eine Art und Weise, wie es kein anderes Medium schafft. Und das finde ich so prägnant.
Kunden dieses Produkts haben auch häufig gekauft, das Kapital.
Stark. Ach schön. Da haben wir uns heute als Horrorspiel-Podcast mal wieder enorm aus dem Fenster gelehnt. Ich bin gespannt, wie das da draußen so ankommt, ihr lieben Mäuschen. Wir hoffen, ihr hattet sehr, sehr großen Spaß bei dieser Besprechung von Detention. Ein kleiner, aber feiner Horrorspiel-Schatz da draußen. gibt es noch so viele andere Spiele, die sehens- und spielenswert sind. Wir haben hier, wie gesagt, schon etliche davon besprochen. Falls ihr uns nicht kennt und das eure erste Episode ist, huiuiui, da habt ihr euch aber eine ausgesucht. Schön, dass ihr da seid. Guckt doch auch gerne bei unseren anderen, vielleicht weniger politisch aufgeladenen Besprechungen mit rein, die aber nicht minder spannend sind, ganz im Gegenteil. Wir sind normalerweise ein Horrorspiel-Podcast, der sich sowohl auf die inhaltliche als auch auf vor allem die spielmechanischen Komponenten konzentriert. Das ist so unser Steckenpferd. Da lassen wir die Sau raus und es wird jede noch so kleinste Mechanik von uns zerlegt und analysiert. Da haben wir Bock drauf. Wir sind Incrim Radio. Uns gibt's überall, wo ihr Podcast hören könnt. Spotify, iTunes, YouTube. Schreibt uns Kommentare. Macht uns glücklich und euch hoffentlich auch. Ansonsten, wenn ihr auch uns, dem Kapitalismus und uns einen Knochen hinschmeißen wollt, dann unterstützt uns doch gerne auf Steady. Denn auch wir finden in diesem System statt und können nicht ausbrechen. Hey, deswegen helft uns doch vielleicht, wenn ihr Bock habt. Dort gibt's noch mehr Podcasts für euch und hoffentlich weitere Anreize. Exklusive Podcasts, Bonus-Podcasts. Der Großteil unserer Resident Evil Retrospektive ist dort immer zuerst und auch teilweise exklusiv verfügbar. Deswegen ballern Sie gerne, damit wir und ihr hoffentlich glücklicher werdet. Und dann sage ich euch jetzt noch, oder der Björn sagt es euch selber, wo man ihn sonst so in diesem Internet findet, bei dem Björn gibt es nämlich auch Solo, wo er auch sonst nie was mit Politik am Hut hat, ne?
Ja, das, da gibt's andere Sachen bei mir. Da ich erwähne nie sowas. Bei meinen ganzen Inhalten, sei es die Podcasts wie meinen wöchentlichen Speckcast, sei es die Streams unter Speckobst oder auch die YouTube-Videos unter dem gleichen Namen, da passiert sowas nicht. Das ist strikt nur ganz, ganz normal Spiele. Mehr so gibt's da nicht. Mehr wird da nie besprochen, Leute.
Genau, Spiele ohne Hirn und Kritik auf www.youtube.de/Speckobst ist hier wie immer auch verlinkt. Ich weiß nicht, warum ich die URL jetzt gerade vorgelesen habe. Mach ich sonst nie. Holy shit. Mein Gehirn ist voll mit Gas. Ich bin der Benny. Mich gibt's in diesem Internet unter blutiger Pfad. Aber ansonsten hauptsächlich hier in diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sind raus. Bis zur nächsten Episode. Wird auch wieder was Kleines, was Unangenehmes und vielleicht auch Verstörendes. Freut euch drauf. Wird geil. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas Gebanntes.
Oh. Schade. Jetzt hast du den letzten guten Gag der Episode. Passiert nicht häufig. Naja.